Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Hola a todos, hier ist wieder Nils Kern von Real Total bei Tiki-Taka. Ich glaube, diese Folge wird eine ganz besondere, weil es nicht nur um das Sportliche geht. Beim FC Barcelona ist ja ein bisschen was passiert und da gleich die Frage an Alex: Wie war dein Sonntag? Wie viel hast du geschlafen?
Servus Nils, ja. Die Nacht war recht kurz. Ich glaube, um 1 Uhr habe ich das Arbeiten aufgehört, 1 Uhr nachts. Und dann kann man ja, du weißt das ja auch sehr gut, dann kann man immer nicht gleich einpennen. Von daher,
hast du noch, glaube ich, geträumt vom neuen Präsidenten?
Ja, tatsächlich. Ich glaube, um 2 bin ich endlich eingeschlafen. Und 8 Uhr oder so hat der Wecker geklingelt. Und dann ging es schon wieder weiter.
Ja.
Also es war sehr, sehr viel los. Auch auf Barca-Welt natürlich dementsprechend. Wir hatten eine All-Around-Coverage gestern, haben im Ticker den Wahltag verfolgt, dann natürlich die Stimmen aus der Wahlnacht gibt's, die News an sich gibt's, also viele Infos, Hintergründe zu den Präsidentschaftswahlen beim FC Barcelona findet ihr auf barcawelt.de, da könnt ihr gerne mal vorbeigucken, was ich und meine Kollegen da so fabriziert haben, also klickt euch da mal rein, denn wir beide hier werden auch ein bisschen über die Wahl sprechen, müssen wir natürlich, das ist das bestimmende Thema aktuell.
Ja, ich bin auch gespannt, was du mir da alles noch so beibringen kannst, reden wir natürlich drüber heute, großes Thema. Wir wollen auch nochmal zurückblicken, was in der Copa passiert ist, dann natürlich war am Wochenende Derby angesagt, da auch mit einem Aufreger, darüber reden wir. Es gab aber noch ein anderes Spiel des Spieltags, das hatte es in sich, wir müssen reden, dass Villarreal und Sevilla, ja, ziemlich im freien Fall fast auch schon sind, fast blamabel. Champions League steht an wieder, dann ein bisschen vielleicht auch Restprogramm, Meisterschaftsrennen. Es kamen auch Fragen vom Yannick. Mal gucken, wie wir das alles noch vom Aaron noch einbauen können. Also volle Folge wieder. Vorab müssen wir erstmal Glückwünsche aussprechen. Nicht an Joan Laporta oder so, sondern an unsere weiblichen Zuhörerinnen. Oh. Denn heute ist ja Internationaler Frauentag. Das ist ja in Spanien auch eine ganz große Sache. Man sieht überall, alle Accounts sind lila gefärbt und wird halt zelebriert. Also, wir haben bei unseren Patreons, da sind ja auch natürlich ein paar Zuhörerinnen dabei. Die Celine, die Stephanie, Aurelia, Sarah und Nadine. Da Glückwunsch zum Frauentag. Schön, dass ihr da seid.
Zum Frauentag, genau. Und auch natürlich Glückwunsch an Joan Laporta zum Sieg. Falls er zuhören sollte, ja, wenn wir schon
ob der dazu Zeit heute hat.
Wenn wir schon andere beglückwünschen, dann gehört ja natürlich auch dieser Glückwunsch, ist ja auch angebracht.
Ist ja angebracht, ja. Ihr habt es ja auch auf Barca-Welt geschrieben, Erdrutschsieg weit oder über 50% der Stimmen, also eine Mehrheit schon. Es war nur ein Dreikampf im Endeffekt, aber da dann doch über die Hälfte der Stimmen zu kriegen, ist ja mal eine Ansage. Jetzt bricht da natürlich große Euphorie aus beim FC Barcelona. Es gab dann auch, glaube ich, schöne Bilder in der Nacht, dass dann eben auch die anderen beiden Kandidaten, quasi die Verlierer, dann ihm gratuliert haben. Da gibt es so ein gemeinsames Video, wo alle die Arme hochreißen. 54% eben Wahl gewonnen. Das ist dann, glaube ich, schon eine Ansage vielleicht auch schon, dass er da so viele Mitglieder für sich gewinnen konnte. War dann, wann war es, so Mitternacht fast schon, 23 Uhr wurde das Ergebnis bekannt gegeben. War das alles schon abzusehen? Wie hast du da die letzten Stunden oder generell den Abend erlebt?
Es war tatsächlich sehr, sehr früh abzusehen. Also er ging natürlich als Favorit ins Rennen, muss man sagen. Aber das muss ja bei Wahlen grundsätzlich nicht unbedingt viel bedeuten. Er ging als Favorit ins Rennen, hat dann auch den Favoritensieg locker eingefahren, denn Barca hat die Stimmen ziemlich schnell ausgewertet, also um 21 Uhr schlossen die Wahllokale und dann konnte man live quasi auf fcbarcelona.com verfolgen, wie die Stimmen mehr oder weniger ausgezählt werden, weil es dann immer Updates gab, also wann 10% ausgezählt waren, wann 20% etc. Und er führte, nachdem 10% der Stimmen ausgezählt wurden, führte er schon mit 55-58%. Also, und diese Führung hat er bis zum Ende durch ins Ziel gerettet, dementsprechend, ja, er führte die ganze Zeit, er hatte die ganze Auszählung immer über 50% der Stimmen und am Ende
musste er nicht Stop the Count schreien und tweeten, hat auch so gereicht.
Ah, doch, so gereicht. Und dementsprechend die 54% sind, ja, ein Favoritensieg, ein Erdrutschsieg, ein vor allem ungefährdeter Sieg, der sehr, sehr deutlich ist und der, ja, deutlich macht so ein bisschen, wonach sich der Barcelonismus sehnt, nämlich nach einem starken Mann, der einfach, ja, Euphorie, Selbstbewusstsein wieder zurückbringt. Ich glaube, das sind so die Gründe, warum die Cooles ihn gewählt haben, weil sie eben an die gute alte Zeit zurückdenken, an die erfolgreichste Zeit des FC Barcelona in seiner Vereinsgeschichte, und die verkörpert Laporta eben.
Genau, 2003 bis 2010 war er schon Präsident beim FC Barcelona, wo es dann auch das erste Sextupel gab, 2009. Unter ihm natürlich die Mannschaft groß gewachsen, oder auch gab es da so den Umbruch von Eto'o, Ronaldinho zu dann eben der neuen Ära mit Messi, Xavi, Iniesta. Also da hatte natürlich auch irgendwo das Glück gehabt, dass es gerade so diesen Jahrhundertjahrgang gab aus La Masia, die dann da einfach mit Guardiola zusammen da einfach einen neuen Spielstil, Tiki-Taka, eingeführt haben. Und genau deswegen, du sagst auch Aufbruchstimmung, starker Mann, das ist so ein bisschen, wo ich glaube, ist auch das Risiko. Also ich fand, ich bin gar nicht so groß ein Thema. Ich könnte jetzt auch nicht groß sagen, was jetzt Victor Font oder wofür Anthony Frecher stand, aber ich habe so das Gefühl, die hatten vielleicht ein bisschen mehr an Programm geboten. Man weiß ja, Font und hatte Xavi im Angebot, und bei Laporta war mir das immer ein bisschen es wird schon alles und wir müssen wieder werden, wo wir hinkommen. Also gar nicht so konkrete Worte waren das für mich bei Laporta. Also er hat einfach das Versprechen für das, was er schon stand, die alten Erfolge, und das ist jetzt so das Risiko, dass er da denkt, es wird jetzt direkt automatisch wieder so laufen, ohne so den ganz konkreten Plan zu haben, wie das vielleicht ein Victor Font gehabt hätte. Also wie siehst du das?
Gebe ich dir recht, tatsächlich. Also grundsätzlich wäre ein bisschen über ihre Programme und ihre Standpunkte und Eckpunkte ihrer Kampagnen mehr wissen will. Auch da gibt es reichlich Coverage auf Barca-Welt, unter anderem einen Artikel vom Samstag, wo ein bisschen so die Eckpunkte dargestellt werden, wer das nachlesen möchte, weil das würde hier den Rahmen sprengen, das ist too much. Und Laporta hat jetzt gewonnen, dementsprechend über Freixa und Font jetzt zu viel zu sprechen, macht ja nicht mehr so viel Sinn. Aber ich gebe dir tatsächlich recht, ich glaube, es ist eine Wahl der Nostalgie, der Erinnerung zurück zu den positiven Zeiten, zu die man eben an die man anknüpfen möchte, nachdem es jetzt ja jahrelang im Endeffekt ja nicht mehr gut lief. Du kannst ja sagen, seit 5 Jahren enttäuscht Barca, zumindest international total, in der Champions League. Und ja, blamiert sich teilweise, keine gute Außendarstellung. Und ich glaube, das sind so die Gründe, warum Laporta gewählt wurde. Denn inhaltlich war es sehr, sehr dünn. Da war überhaupt nichts Überzeugendes dabei. Er hat auch bis zum Donnerstag letzte Woche überhaupt gewartet, um ein paar Namen zu nennen, die sein Team verstärken. Bis dahin war nichts bekannt, wer eben beispielsweise CEO oder Sportchef bei ihm werden würde. Da kamen dann ein paar Namen heraus. Bis dahin hielt er sich komplett zurück, und auch die genauen Positionen hat er bis heute noch nicht wirklich benannt. Die kommen jetzt erst wahrscheinlich raus, as we speak. Aber ganz anders Font, der sein klares Organigramm dargestellt hat, der klare Pläne, klare Ideen formuliert hat, aufgezeigt hat, sogar mit PowerPoint-Präsentationen. Dabei wurde er von Laporta bei Debatten zum Beispiel auch ein bisschen verarscht, dass er gesagt hat, ja, mit PowerPoints gewinnst du keine Wahl etc. Also kommt es halt mehr drauf an. Laporta inhaltlich, das war wenig bis dünn bis fast nichts. Aber sein Name steht halt für Erfolg, sein Name steht für Erfahrung, er ist auch ein Politiker, er ist im Endeffekt ja ein Staatsmann, und so tritt er auch auf. Und ich glaube, dieses Gefühl, das er da vermittelt, diese Stärke, wofür er halt steht, das wünschte sich scheinbar der Barcelonismo zurück. Und deswegen spielten Inhalte leider, muss man sagen, keine große Rolle. Sie wählten halt ihn als Aushängeschild, sag ich mal.
Die einzigen beiden Bilder, die mir jetzt noch von Laportas Wahlkampf so in Erinnerung geblieben sind, die auch für die meiste Aufmerksamkeit gesorgt haben, waren eben, was wir zuletzt schon besprochen hatten, dieses Gespräch mit der Schaufensterpuppe, mit Messi-Trikot, ich werde dir ein Angebot machen, das kannst du nicht abschlagen. Also das schon mal sehr aufmerksamkeitsstark, und natürlich auch marketingmäßig seine Aktion, großes XXL-Banner in der Nähe vom Bernabeu, von wegen, ich freue mich drauf, euch wiederzusehen. Also das ist eben, er kann sich gut verkaufen Worte, aber wie du sagst, inhaltlich ist mir da jetzt nicht viel hängen geblieben, anders jetzt bei einem Victor Font das war. Ja. Aber gut, es soll jetzt so sein. Ich glaube, große Sache war auch das Thema Transfers, da hatte ja auch Victor Font, glaube ich, gesagt oder realistisch einfach eingeschätzt, dass da nicht viel möglich sein wird, und Laporta ja auch so ein bisschen, Barca wird immer die größten Spieler verpflichten, also da auch so vielleicht ein bisschen zu träumerisch, vielleicht weiß er noch gar nicht, was genau ihn erwartet, wenn er jetzt mal Einblick
natürlich, in die Geschäftsbücher hat. Natürlich, das weiß er natürlich nicht, also im Endeffekt die Zahl kennt jeder, 1,17 Milliarden Schulden, aber en Detail, das wird er jetzt ausarbeiten müssen, das ist eine sehr, sehr schwere Arbeit, aber grundsätzlich Font hatte das bessere Konzept für mich. Inhalte sind besser, aber Laporta ist Staatsmann und Politiker und wusste sich zu verkaufen, und das ist sein großer Vorteil. Natürlich auch sein Name an sich, der eben für Erfolg und für Glanz und Glorie und für Pokale und Champions League Titel und das Sextupel steht. Deswegen hat Font gegen ihn verloren. Inhaltlich war Font der Bessere, aber Font hat auch unfassbare Fehler gemacht und war in seiner Außendarstellung, in seiner PR sehr, sehr schwach. Beispielsweise hat er Jordi Cruyff verkündet als Sportdirektor, und wenige Wochen später gibt Jordi Cruyff ein Interview und sagt, mein Vater, also Johann Cruyff, sein verstorbener Vater, würde Laporta wählen. Das ist ein absolutes No-Go, und das schadet deine Kampagne brutal. Ja. Und dann auch gab es Tweets von Xavi, Cruyff und sogar Piqué, die irgendwie sagen, die irgendwie bisschen Abstand nahmen von der Kandidatur Fonts, oder zumindest sagen, ja, ich habe laufende Verträge. Piqué tweetete, bitte halt meinen Namen raus aus deiner Kampagne. Das alles hat ihm geschadet in der Außendarstellung. Was Font am krassesten geschadet hat, meiner Meinung nach, war, dass er im Herbst sagte, unter ihm wird Koeman kein Trainer sein. Und da musste er komplett zurückrudern, denn aktuell läuft es ja herausragend bei Barca. Ja. Wie viel? 16 Spiele in der Liga ungeschlagen, Copa-Finale erreicht, tolle Ergebnisse. Berauschender Fußball. Über das Copa-Finale werden wir, oder Halbfinale werden wir später sprechen, aber die Mannschaft zeigt, dass da was, das Leben drin steckt, das Gier drin steckt, dass der Umbruch ist klasse, finde ich wirklich klasse, durchgeführt worden aktuell von Koeman. Und im Herbst sagst du völlig ohne Not, ja, unter mir wird er nicht Trainer bleiben. Da schadest du dir brutal, und auch daran erinnern sich die Wähler natürlich. Ne? Koeman ist, abgesehen davon, dass er aktuell ja sehr, sehr erfolgreich ist und einen guten Job macht, ist eine absolute Vereinslegende. Also völlig ohne Not hast du da Koeman beschädigt und dich selbst eben beschädigt, deine Kampagne, dein Standing, deine Außendarstellung. Dementsprechend hat Font einfach zu viele Fehler gemacht, und ja, Laporta ist einfach zu routiniert und zu abgeklärt und hat diesen großen Namen, und das führte, glaube ich, zu seinem klaren Sieg.
Okay, jetzt war es eben Ende Oktober, war der Rücktritt von Josep Maria Bartomeu. Seitdem hatte Carles Tusquets interimsmäßig übernommen. Du hattest ja im noch gesagt, Wintertransfers waren da fast nicht möglich, weil er da die Rechte nichts dazu hatte. Dann wurden ja die Wahlen auch mussten ja noch verschoben werden, aber jetzt soll da endlich, ja, das Chaos ein bisschen ruhiger werden, soll da wieder ein bisschen Ordnung einkehren und Barca im Endeffekt auch wieder geschäftsfähig sein und theoretisch Transfers möglich sein im Sommer. Da sind wir mal gespannt, was so alles passieren wird. Was meinst du denn, was so seine konkreten Pläne, Ziele im Sommer sind? Natürlich Messi halten, aber was kann man noch erwarten?
Absolut keine Ahnung, weil er das nie kommuniziert hat. Im Endeffekt, alles, was er sagt, ist immer schwammig, und er verkauft dir Träume und mehr nicht. Wie gesagt, wirklich wie ein Politiker. Er lässt sich da nicht festnageln auf irgendwelche klaren Pläne, Ideen oder Dinge, die er durchführen wird, sondern sagt, ja, wir wollen wieder stark sein, wir wollen wieder Ansehen haben, wir wollen respektiert werden. All diese, ja, hohlen Phrasen eigentlich, wenn man ehrlich ist. Natürlich klingt alles immer super und make Barca great again, genau, nur halt mit anderen Worten. Das klingt schön und du fühlst dich wohl, und er spricht toll und auch immer sehr besonnen und ruhig und staatsmännig. Also er gibt dir ein gutes Gefühl, aber inhaltlich ist eigentlich nichts dahinter. Aktuell wohlgemerkt im Wahlkampf, und dementsprechend kann man es nicht wissen, weil er es nie gesagt hat, was genau er machen wird. Auch weil er es einfach im Endeffekt ja noch nicht wissen kann, denn er muss halt jetzt in den nächsten Tagen, Wochen einfach an die Arbeit gehen und gucken, was ist möglich, und gucken, die Bücher inspizieren, mit Sponsoren sprechen, mit Spielerberatern sprechen. Kann man zum Beispiel Coutinho loswerden, ne? Das würde Geld reinbringen, das Gehalt Volumen senken oder vielleicht sogar den Kollegen Antoine Griezmann, wer weiß, das wäre so meine Idee übrigens, aber da muss man gucken, ne? Er muss jetzt einige Stellschrauben an einigen drehen, an welche das sind, muss man einfach abwarten.
Du hattest auch kurz das Thema Gehalt erwähnt, da war jetzt auch vor ein paar Tagen, hat La Liga eine neue Grafik veröffentlicht mit diesem Salary Cap, also Gehaltsobergrenzen, da wurden Barca und Atletico nochmal jeweils um 35 Millionen Euro runtergestuft, also die Vorgaben, wie viel sie ausgeben dürfen. dürfen. Das sind im Endeffekt, ja, das sind Vorgaben. Sie müssen sich theoretisch, können sie auch drüber liegen, dann drohen natürlich Strafen. Real Madrid wurde dagegen nochmal 5 Millionen aufgewertet. Also Real jetzt 473 Millionen, Barca
also,
347 Millionen.
Also könnt ihr Coutinho von uns kaufen.
Oh, auf jeden Fall.
Ihr braucht ja Offensivspieler, da sind ja immer bei euch welche verletzt. So viele Kreative habt ihr nicht.
Also ich würde tatsächlich mit einem Griezmann würde ich reden lassen, aber Coutinho, geschenkt vielleicht.
Nee, also gut, das ist ein riesiges Problem, dieses Salary Cap für Barca, der ja aktuell schon übrigens dafür sorgte im letzten Herbst, in der letzten Transferphase, dass Barca Memphis Depay nicht holen konnte. Mit dem war man sich einig, mit Lyon war man sich einig und Barca hatte zu viele Gehaltsausgaben und konnte ihn aus Gründen dieser La Liga-Vorgaben beim Salary Cap konnten sie Depay schlicht nicht holen. Und jetzt, wie du schon sagst, nochmal 35 Millionen runter. Das heißt, sie müssen einfach Leute abgeben. Und machen wir uns nichts vor, Coutinho wird da ganz oben auf der Liste sein. Braithwaite, glaube ich, wollen sie abgeben. Junior Firpo wird, denke ich, den Verein verlassen. Neto, der Ersatzkeeper, der sicherlich auch kein schlechtes Geld verdient als Ersatzkeeper, der ja jahrelang Stammkeeper bei Valencia und Co. war. Ich glaube, den wird man abgeben, vor allem da er ein guter Keeper ist und auch er sollte einen Markt haben. Also ich glaube, das sind so Namen, die musst du loswerden. Ja, gleichzeitig musst du natürlich Geld sparen, denn du willst ja auch einen gewissen Lionel Messi eigentlich behalten. Denn das ist ja das allergrößte Ziel. Auch Laportas und das Einzige, über das er natürlich gerne spricht und oft spricht, er möchte mit Messi verlängern, er will unbedingt Messi halten. Ja, und das kostet natürlich nicht nur Überzeugungskraft, sondern eine Stange Geld.
Soll ja auch eine gute Verbindung zu Messi und seinem Clan, seiner Familie haben. Also ist schon absolut möglich, zumal ja auch Messi aktuell sieht, dass das sportliche Projekt doch ganz gut ist, dass die Mannschaft doch eher noch eine Perspektive hat. Du hast auch gesagt, Umbruch sieht soweit okay aus, zumindest auch besser als jetzt bei Real Madrid, was man da so sieht. Also ja, vielleicht kann man Messi da mit auch schmeichelnden Worten doch von dem Verbleib überzeugen, aber im Endeffekt, wenn von Man City oder aus Paris noch ein paar mehr Geldkoffer geflogen kommen und Guardiola und so weiter oder Neymar irgendwie was sich einsetzen, kann das auch anders ausgehen. Aber ich schätze mal, Tendenz ist aktuell jetzt eher 60%, dass Messi eher bleibt. Boah. Wenn nicht sogar noch. Nee, würdest du nicht sagen?
Weiß ich nicht. Ich glaube, das Witzige ist, das haben wir noch gar nicht thematisiert, oder das Coole ist, Messi hat gestern gewählt. Ist zum ersten Mal überhaupt, ist er zur Wahl angetreten, hat sich fotografieren lassen, hat seine Stimme abgegeben. Das ist ein tolles Bild für den Barcelonismo, für den Verein an sich. Geht, glaube ich, jedem Coole runter wie Öl. Also ist eine tolle Sache, ihn da zu sehen, dass er wählt, dass er sich einbringt, die Demokratie lebt. Klasse Sache. Und es zeigt, ist ja auch ein Bild nach außen, ne? Ich bin da, ich lebe den Verein mit, ich kümmere, also mir ist wichtig, was passiert, denn ich mache ja aktiv oder nehme aktiv daran teil an dieser Wahl, indem ich wähle. Also ein tolles Bild und natürlich signalisiert es auch, also nicht nur, dass ihm der Verein am Herzen liegt, sondern man munkelt ja auch, er könnte natürlich Laporta gewählt haben, ne? Mit dem er sich gut versteht. Ja. Laporta deutet da immer wieder an, ja, ich habe SMS von ihm bekommen oder WhatsApp, er hat mich schon gratuliert und so. Dementsprechend, man könnte schon vermuten, dass Messi wahrscheinlich seinen alten Kollegen Laporta, mit dem er sich früher ja gut verstand, da gab es ja bei dem Champions-League-Siegen, gab es ja immer wieder herzliche Bilder auf dem Rasen, die jetzt natürlich rausgebuddelt wurden. Also man könnte sich gut vorstellen, dass Laporta sehr, sehr gut mit Messi zurechtkommt, besser als beispielsweise Font und Freixa. Und von daher, ja, vielleicht hilft das was? Ob es jetzt 60% sind, wie du sagst, schwer zu sagen, denn wie gesagt, Geld ist sehr, sehr wenig da. Und du hast es ja auch gesagt, wenn Man City und PSG da den Geldkoffer holen, oder was heißt den Geldkoffer, die 10 Geldkoffer darüber rüber transportieren und er einfach das Doppelte, was ich mir super gut vorstellen könnte, dass er da einfach das Doppelte verdienen kann, dann ist natürlich die Frage, ja, wie viel gilt Geld oder wie viel bedeutet ihm das Geld und wie viel bedeutet ihm seine alte Liebe Barca, ne? So ein bisschen.
Nicht nur Messi wurde beim Wählen gesehen, auch sein Nachfolger wurde ja abgelichtert. Bojan Krikic hat mich gewundert.
Was sein Nachfolger? Ach so.
Damals wurde ja groß gefeiert. Stimmt, Messi Nachfolger gefunden. Bojan Krikic sogar auch Stimme abgegeben. Natürlich auch Busquets, Piquet, Ricky Puig, glaube ich, gezwungen. Luis Enrique Martinez hat man gesehen. Ja. Puyol, also schon berühmte Namen.
Ja, auch cool natürlich, ne? Luis Enrique, der Nationalcoach, auch ikonischer Trippelsieger als Barca-Trainer, dass er da wählt, auch als Nationalcoach, er macht ja da keinen Hehl draus, dass er Barcelonista ist, aber auch trotzdem tolle Bilder natürlich. Ja, kommt gut an und auch, also bei den Cooles generell, glaube ich, und auch insgesamt ist das eine tolle Sache, dass sich da Spieler öffentlich zeigen, dass Spieler öffentlich wählen. Das ist nicht alltäglich heutzutage im heutigen Fußball, ne? Dass ein Verein ja so lebendig, demokratisch ist. Auch in schweren Zeiten natürlich, Pandemie etc. Klar, schwierige Umstände, aber trotzdem fand ich eine tolle Sache. Also gelebte Demokratie ist einfach ja in der heutigen Zeit erst recht wichtig, aber erst recht natürlich in diesen Fußballzeiten, wo ja sehr, sehr viele Vereine nicht mehr wirklich Vereine sind, ne, wenn man ehrlich
ist. Genau. Das ist ja auch das Besondere in Spanien, dass ja Barcelona, Real Madrid, ich glaube auch Osasuna noch Mitglieder geführt sind und es da auch Wahlen gibt. Bei Real Madrid habe ich da jetzt nicht groß Erinnerung, dass damals Spieler sich bei Wahlen haben ablichten lassen bei den Präsidentschaftswahlen. Aber das ist im Weltfußball, zumindest wenn es darum geht, die Top 10, Top 15 Vereine der Welt, ist das. Und das Ausnahmesituation.
Genau.
Das, wo sonst eben Scheichs oder Investoren, AGs dahinter stecken wie in Dortmund.
Ja, und also, vor allem so. Also es geht ja darum, dass Barca ein absoluter Weltclub ist. Er ist ja der umsatzstärkste Club der Welt mit Real Madrid und Manchester United zusammen. Die drei sind ja so an der Spitze und dann kommen, glaube ich, die Bayern. Aber Barca und Real sind ja wirklich ja nicht nur sportliche Aushängeschilder, sondern auch super erfolgreich, auch finanziell und sportlich natürlich. Und diese Superclubs, diese weltweiten Superclubs, dass die noch Mitglieder geführt sind und aktive Demokratie leben, ist herausragend und sehr, sehr besonders und selten. Ich möchte das einfach nochmal betonen. Klar, hier, wenn ja bei kleineren Vereinen der zweiten Liga in Deutschland vielleicht, die sind auch Mitgliederverein geführt, logisch, aber das sind halt keine Superclubs, ne? Keine Milliardenunternehmen, die eben im Konzert der Großen mitmischen und eben gegen staatsgeführte Vereine konkurrieren müssen, die Ölmilliarden haben. Und dass solche Vereine noch Mitglieder geführt sind und Demokratie an den Tag legen, ist eine tolle Sache, aber eben keine alltägliche Sache mehr.
Ja, der Aaron Rupertus hatte auch nochmal gefragt hinsichtlich des Umbruchs, wie wir das sehen. Also jetzt Barca ist ein Stück vor, auch natürlich verletzungsbedingt, dass da dann mal Mingueshan, Araujo und so weiter zum Einsatz kommen, sieht das ganz gut aus. Da kann man, glaube ich, schon sagen, dass Barca da auch mittlerweile Real ein Stück nicht enteilt ist, aber ein paar Stufen vor Real Madrid ist, wo halt immer noch Modric, Casemiro, Kroos auch zu Recht spielen, weil sie nun mal das beste Mittelfeld der Welt sind, aber da kriegen halt auch ein Valverde kaum noch Gelegenheiten. Da war die Frage vom Aaron auch, wen sehen wir in den nächsten 5 Jahren als das dominante Team in Spanien, auch hinsichtlich Europas? Da würde ich mal sagen, so eine Dominanz, wie das in den letzten 10, 15 Jahren war, auch mit, wie sich Real und Barca teilweise abgewechselt haben, das glaube ich, wird es so nicht mehr geben. Messi kommt jetzt auch immer mehr ins Alter, der hat noch seine Tore, aber wie er und Ronaldo sich auch gepusht haben, wie die beiden Vereine sich gepusht haben, das war Ausnahme eigentlich. Und ich glaube, Atletico hat auch eine große Zukunft vor sich. Mal sehen, wie Suarez, wie lange der noch durchhält, ob Felix bleibt. Die können da auch, das kann auch einen Dreikampf geben in den nächsten Jahren, oder? Mal gucken, wie
man kann auch sagen, Atletico hat nicht nur eine Zukunft vor sich, sondern auch die Gegenwart. Sie sind Erster, sie sind auf Kurs Meisterschaft. Also das allein ist ja herausragend. Dementsprechend können wir hier in 2 Monaten sitzen und Atletico gratulieren und dementsprechend wäre die Gegenwart schon super positiv für die Rojiblancos. Und Zukunft, ich gebe dir recht oder auch unserem Patreon recht, der Umbruch aktuell bei Barca schneller und besser, als ich es gedacht hätte und sicherlich viele andere auch, mit Pedri, mit Mingueza, mit Araujo, mit Ansu Fati, mit vielen weiteren auch, die da jetzt, Dest natürlich, der geholt wurde, die danach kommen. Barca muss das natürlich auch machen, weil sie keine Kohle haben, weil sie eben diese Schulden haben, aber die Spieler sind ja auch talentiert. Also es ist notgedrungen, aber es ist halt auch organisch. Dementsprechend sieht das wirklich gut aus, aber wenn Messi aufhört, spätestens aufhört generell, aber auch wechselt, also er kann ja auch im Sommer tatsächlich gehen, dann ist Barca einfach trotzdem nochmal eine Nummer schwächer. Und sie sind ja aktuell nicht mal Erster. Also sie sind ja die ganze Saison über Vierter, Dritter, Zweiter. Dementsprechend schon eine Stufe unter ihrem aktuellen Niveau. Und dann zieh noch Messi ab. Dementsprechend gebe ich dir völlig recht. Ich sehe da auch auf die nächsten, sagen wir mal, 5 Jahre prognostiziert einen absoluten Dreikampf, wo ich keinen klaren Favoriten sehe, der den Titel holt. Also für mich ist das sehr, sehr ausgeglichen.
Je nachdem auch, wie sich die kommenden Weltstars entscheiden, was so ein Mbappé, was so ein Haaland entscheidet in seiner Zukunft. Also viele Topstars gehen nun mal nach England, weil dort auch das Geld ist, dort ist auch die Versteuerung nicht so hoch, also dort hast du mehr von deinem Brutto, aber so die absoluten Weltstars, und Mbappé ist früher auch mit Real Madrid Postern im Zimmer groß geworden, könnte ich mir schon vorstellen, dass die trotzdem noch zu Barca oder Real wechseln, aber alle anderen wie ein Sancho wird wahrscheinlich immer nach England wechseln, weil, ja, weil dort eben das Geld ist, aber ja spannend.
Ja, mal schauen. Auch das ist ein guter Punkt, ne? Welche kommenden Stars du verpflichten kannst. Ob du, ja, die beiden ganz klaren Offensivstars zumindest sind, ohne Wenn und Aber natürlich, Haaland und Mbappé, machen wir, da ist ja kein Geheimnis draus, dass ich glaube, der Franzose tendiert eher zu den Weißen, seit Kindesbein auf, und Haaland eher nach England, glaube ich, weil er ja mit Man City, sein Vater hat, glaube ich, mit Man City gespielt. Aber wer weiß, ne? Vielleicht magst du doch die spanische Sonne ein bisschen mehr als den englischen Regen. Von daher sollte da Kohle vorhanden sein bei den großen Spaniern und du kannst einen der beiden oder beide zu La Liga lotsen, dann ändert das natürlich vieles, ne?
Klar. Genau, schauen wir mal. Okay, jetzt wissen wir soweit, was du am Sonntag alles gemacht hast. Lange gearbeitet, auch heute noch. Ich glaube, du hast auch noch ein paar Anfragen für andere Podcasts und Interviews. Jetzt noch die Frage, was hast du denn am Dienstag gemacht?
Am Dienstag?
Letzten.
Was war denn da? Da war ja nicht mal das Copa-Spiel. Was habe ich denn am Dienstag gemacht? Klär mich auf.
Ja, das ist die Sache. Da war nämlich nichts. Erstmals nach 42 Tagen, wo immer mindestens eine spanische Mannschaft gespielt hat, war am Dienstag mal Fußballpause. Zumindest in Spanien. Ich glaube, DFB-Pokal hat ja gespielt. Aber das waren jetzt, ja, anderthalb Monate, wo immer mindestens eine Mannschaft gespielt hat. Barca in dem Zeitraum 12-mal im Einsatz, logisch, dank Supercopa-Finale und Copa del Rey, Real Madrid nur 9. Also das war eine harte Zeit. Auch deswegen konnten wir jetzt noch keine neue Tiki-Taka-Sonderfolge aufnehmen, weil ja Barca von englischer Woche zu englischer Woche marschiert und du kaum Zeit hast. Aber Ende März ist dann mal Länderspielpause. Spätestens da werden wir es hinkriegen. Barca ist ja jetzt wieder diese Woche im Einsatz. Real dann nächste Woche gegen Atalanta. Und ja, Copa war. Und Copa hat es in sich.
Genau, am Mittwoch. Also der Dienstag war, naja, entspannt war wahrscheinlich auch nicht. Ich werde ja wieder PK und Co. gecovert haben. Tag vorher ist ja immer PK. Aber ja, der Mittwoch war dann spätestens wieder, ja, turbulent, sage ich mal. Denn Barca hat einen Copa-Thriller für sich entschieden. Ja, grandioses Spiel von Barca an sich natürlich. Ich fand's super, den Auftritt Barcas, aber auch grandioses Spiel, glaube ich, für den neutralen Zuschauer, der ja ganz, ganz hohes Niveau da erlebt hat. Okay, vielleicht nicht ganz, ganz hohes Niveau von Sevilla, ja, die erneut, genau, ne, ein bisschen enttäuscht haben, aber vom Spiel an sich Spannung, alles drin, Thriller, Drama, Elfmeter, Torszenen, rote also Platzverweise, späte Tore, Verlängerung. Fußballherz, was wünschst du dir mehr, ne?
Ja, da habe ich gleich ein kleines Quiz für dich. Ich zähle dir ein paar Zahlen, Nummern auf und du musst mir sagen, was das bedeutet, was das für Zahlen sind.
Bin also gespannt.
92, 120, 69, 80, 88, 92, 100, 108, 113, 12, 90 und 95.
Ne? Ich glaube, ich weiß es, nur die Zahl 120, die verwirrt mich. Ich würde sagen, das sind die Tore des FC Barcelona in der Copa del Rey in dieser Saison. Aber wann fiel denn in der 120.
eins? Das muss eins der ersten Spiele gewesen sein. Ich habe zumindest den Text von eurem Tweet oder die Zahlen von eurem Tweet abgeschrieben. Ich
versuche gerade, war das gegen Cornea? Haben sie da in der 120. Das könnte natürlich sein. Ne? Ja, ich glaube, das war Cornea. Ja. Das Braithwaite-Tor war dann in der 120. Ja, also absoluter Wahnsinn. War es das? Ja, Copa-Saison muss, ich habe keinen Tweet dazu gelesen, ich wollte Mr. Chip eigentlich antweeten, ich habe es vergessen. Das muss eigentlich eine Rekordsaison des FC Barcelona sein. Waren sie dreimal in der Verlängerung? Ich glaube schon, ne? In so Granada gegen Cornea und jetzt gegen Sevilla dreimal in der Verlängerung und in der Supercopa ja auch zweimal. Also fünf Verlängerungen hat der FC Barcelona in zwei Monaten gespielt, in zwei Cup-Wettbewerben. Ja. Das ist unfassbar.
Das ist schon, hart. Und jetzt kam es dann auch zum größten Moment des Martin Braithwaite seit Red Dead Redemption 2. Was? Da hat seine Familie, die Braithwaite-Familie mitgespielt.
Oh, wei.
Gottes
Willen, liebe Hörer, mir tut das leid.
Da jetzt wohl sein wichtigstes Tor bislang in seiner Zeit für den FC Barcelona. 3-0, so spät.
Ja, absolut wichtig. Killer vor dem Tor. Das kann er, viel mehr kann er nicht, machen wir uns nichts vor. Es ist nach wie vor nicht das Niveau des FC Barcelona, das er mitbringt, aber kein No offense, ne? Also meine ich ja nicht böse, sondern er hat halt nicht generell nicht das Barca-Niveau, aber was er eben kann, ist, wenn du die Bälle in den Fünfer, an den Fünfer spielst, scharf vor das Tor, dass er dann da steht und den Kopf oder das Knie oder den Fuß hinhält, so hat er, glaube ich, 3, 4, 5 Tore in der Saison schon geschossen. Und das war, wie du sagst, das absolut Wichtigste in Mittelstürmermanier, genauso wie du es brauchst. Ja, super wichtig, das 3-0 direkt in der Verlängerung, denn Sevilla war ja davor schon angeschlagen, ne? In der 93. Der Pique-Kopfball, der hat ihn ja komplett den Stecker gezogen. Dann waren sie in Unterzahl und dass du dann direkt, ich glaube 4 Minuten waren gespielt in der Verlängerung, direkt das 3-0 nachlegst, das war mental gesehen oder moralisch gesehen super, super wichtig und er hat Sevilla absolut in Zahn gezogen, die absolut
platt waren. Zahn gezogen, die sind ja schon ohne die Dritten angereist, also das war wieder so ein blutleerer Auftritt nur auf dem
Zahnfleisch. Echt jetzt, so schlimm, ja?
Ja, also ich war echt enttäuscht und ich verstehe es auch nicht. Sie hatten jetzt diese Phase mit 8 oder 9 Siegen in Folge, irgendwie 7 davon ohne Gegentor, Riesenserie. Ja. Dortmund, okay, passiert. Dann schon die, was war es, 0-2 Niederlage gegen Barca in der Liga.
Da waren sie schon schwach.
Okay, und jetzt nochmal so ein Auftritt. Sie hatten es ja auch in der eigenen Hand, wenn Ocampos den Elfmeter verwandelt, dann wird es schon ziemlich schwierig für Barca, aber trotzdem keine Gegenwehr, kein Glaube auch. Das war traurig.
Du saßt doch da mit dem andalusischen Schal zu Hause, oder? Vor dem Fernseher habe ich das Gefühl.
Also, gefreut hätte ich mich schon. Vamos, mi Sevilla. Vamos, Campi. Nee, das ist vorbei.
Ja, das ist also, vorbei, nee. Ja, nee, gebe ich dir recht. Als neutraler Fan, die Auftritte Sevillas waren eher enttäuschend. Wobei, ich fand es ja eigentlich in der ersten Halbzeit gut. Da haben sie früh gepresst. Das hat mir gut gefallen. Ich finde es ja immer richtig, wenn eine Mannschaft Barca früh presst, weil das meiner Meinung nach einfach der Schlüssel zum Erfolg ist. Das hat PSG gezeigt, das hat natürlich Bayern gezeigt im letzten Sommer, dass du Barca angreifen musst, anlaufen musst, pressen musst, nerven musst, stören musst. Und wenn du dich aber das Gegenteil machst, nämlich dich hinten einigeln, dann lädst du Messi und Co. halt ein. Was haben sie falsch gemacht in der Liga beim 0-2? Da waren sie blutleer, fand ich, und schwach. Im Rückspiel haben sie es eigentlich gut gemacht in der ersten Halbzeit, aber hinten zu viele Lücken gelassen. Also die Defensive war zu löchrig. Ja, und in der zweiten Hälfte haben sie ja dann eher eigentlich hinten dicht gemacht und es hätte ja um ein Haar geklappt. Also von daher, die Taktik an sich fand ich gar nicht falsch, aber Barca war halt einfach den Tick zu bissig an dem Abend, zu selbstbewusst.
Sie wollten es mehr.
Sie wollten es mehr, genau. So kann man das sagen.
Wie vor 2 Jahren auch schon 2-0 Hinspielsieg und dann eben 1-6 verloren. Ja. Im Rückspiel hat Barca das dann noch gedreht. Und jetzt kommt es zum 9. Mal in der Geschichte der Copa del Rey zum Duell der beiden Rekordsieger. Barca steht bei 30 Titeln und Bilbao bei 23 Titeln. Von diesen bisherigen 8 Duellen, weißt du, wie viele wer gewonnen hat?
Oh, mit Zahlen habe ich es immer nicht so. Nee, komm, klär mich auf.
Barca 6, Athletic 2. Und Athletic das letzte Mal 1984, danach gab es da noch 3 Duelle, 2009, 2012 und 2015.
Stimmt, ja, als Barca. Genau, die letzten 3 Finals hat Barca gewonnen, die Supercopa neulich, auch ein anderer Wettbewerb zwar, aber trotzdem hat
kommt noch dazu,
der Athletic-Club gewonnen, ne? Muss man auch erwähnen. Ja. Allein deswegen habe ich tatsächlich stark Levante die Daumen gedrückt, also so wie du für Sevilla warst, in dem einen Spiel war ich im anderen für Levante. Ja. Erstens hätte ich es den Fröschen gegönnt, grundsätzlich. Für mich ein sympathischer Club, ich mag die ganz gern, auch wenn sie natürlich ein bisschen unscheinbar sind, ne? Vor allem aus deutscher Sicht denkt man da immer eine graue Maus, aber ich hätte es ihnen gewünscht, aber vor allem wollte ich halt auch nicht gegen den Athletic Club im Finale spielen müssen, denn das wird richtig unbequem, also du weißt es ja auch, du hast es in der Supercopa gesehen mit Real, die in einem K.O.-Spiel, in einem Cup-Spiel, boah, auf die möchte man da auch nicht treffen, ne? Egal wie gut Barca drauf ist, aber ja, wenn man es verhindern könnte, möchte man es lieber verhindern.
Ja, im anderen Halbfinale, da gab es eben auch Verlängerungen. Vorher haben schon beide Mannschaften ein bisschen Elfmeterschießen geübt. Roger Marti hat die Führung für Levante besorgt vom Punkt aus. Dann Raul Garcia vom Punkt aus auch ausgeglichen. Und dann der Neuzugang Alex Berenguer hat da das 2-1 erzielt. Natürlich Riesenjubel. Und jetzt dann die galaktische Chance im April zweimal die Copa del Rey zu gewinnen. Sie haben ja noch das alte Finale gegen Real Sociedad. Das soll, glaube ich, so Anfang April stattfinden. Und dann am 17. April ist das Endspiel gegen Barca, beides jeweils in Sevilla, da im Olympiastadion. Und für den Trainer die sensationelle Chance, das Threepeat sich zu sichern. Denn Marcelino Garcia ist ja noch amtierender Pokalsieger mit Valencia aus dem Jahr 2019, wechselt Anfang Januar zu Bilbao, gewinnt die Supercopa und kann jetzt noch zweimal die Copa del Rey gewinnen. Das wäre schon auch
Wahnsinn.
Jetzt hat es natürlich noch nie gegeben, sowas. Also mal schauen, wenn es denn soweit kommt und er beide Finals gewinnt.
Übrigens,
Bitte.
Wer hat eigentlich bei beiden Spielen die Verlängerung prognostiziert? Kannst du dich erinnern, wer das war?
Das war doch dieser Experte, der sich immer stark, so wichtig, ne, hält. Ja, ja.
Tatsächlich, ja, beide.
Das war schon ein bisschen.
Ja, beide nicht Spiele so un- gingen so in die Verlängerung, wie, ja, von mir prognostiziert. Ja. Ich hätte mir natürlich dann das Elfmeterschießen gewünscht, denn ich habe ja tatsächlich gesagt, ja, Elfmeterschießen könnte ich mir gut vorstellen. Ja, Berenguer hat mir den perfekten Tipp quasi ein bisschen zunichte gemacht durch sein Duseltor, dieses abgefälschte Ding. Ist ja immer bitter, so ein Spiel zu verlieren, ne, durch so ein Tor. Aber, ja, glücklicherer Ausgang für den Athletic Club, und das werden, glaube ich, zwei super, super spannende Finals. Leider natürlich beide ohne Fans. Das ist ja ein großer Wermutstropfen, vor allem das baskische Finale. Das erste nach keine Ahnung wie vielen Jahren, 80 Jahren oder irgend sowas, und vor allem das erste zwischen Real Sociedad und Athletic, dem Athletic Club, die beiden, ja, Erzrivalen da oben. Das wäre toll gewesen mit Fans, und auch natürlich Barca gegen den Athletic Club wäre auch toll. Also zwei sehr, sehr schöne Finals hintereinander, sehr kurios, aber eben leider ohne Fans. Das ist, ja, schade, aber ist halt so.
Ist halt so. Wir haben den einen fußballfreien Tag am Dienstag überlebt, die Copa überlebt und auch das Wochenende in La Liga. Da war ein bisschen was geboten, natürlich Derby total, reden wir gleich wieder. Kurzer Break. Wir hatten ja schon mal die Zahlen, dass La Liga hinsichtlich Toreschnitt, wie viele Tore so fallen pro Partie, ein bisschen hinter den anderen Ligen hinterherhinkt. Das waren nur so 2,48 Tore pro Partie in La Liga. Das ist die Bundesliga mit 3,05 Toren weit davor, in Anführungszeichen weit, Serie A, Liga, Premier League dazwischen. Aber an diesem Spieltag zumindest hat La Liga ein bisschen Boden gut gemacht, 2,77 Tore pro Partie. Da hat nicht unbedingt das Derby dafür gesorgt, aber ein Spiel des Spieltags. Da schauen wir noch drüber, auch in vielen anderen Partien sind so drei Törchen gefallen. Aber ich würde sagen, ich glaube, alle warten aufs Derby.
Ja.
Und was du zum Aufreger des Spieltags sagst. Aber fangen wir generell an, 1-1.
Wer hat's getippt? Wir beide.
Ja, wir beide. Ja, ja. Das war, glaube ich, hat schon sehr stark nach Unentschieden gerochen.
Das stimmt.
Und ich glaube, die Punkteteilung geht auch in Ordnung. Atletico hatte die gefährlicheren Chancen, aber Real Madrid hatte mehr Chancen, mehr Spielanteile. Atletico da vielleicht auch ein bisschen nach der Führung zu sehr auf Konter gesetzt, dann natürlich auch Courtois pariert, aber auch Oblak hatte seine Paraden. Also ich glaube, die Punkteteilung geht so in Ordnung, und ja, im Nachhinein sind vielleicht auch beide Mannschaften da gar nicht so unglücklich drüber. Also es ist ja trotzdem, hat jetzt noch nicht viel verändert in der Liga.
Von Situation. Weiß nicht, ob ich das so alles unterschreibe. Ich glaube, für Atletico sehr, sehr bitter. Größer war die Chance in den letzten, keine Ahnung was, 10 Jahren oder so, selten Real Madrid im Derby zu schlagen.
Nein.
Ich fand auch, selten war die Leistung besser. Ich fand Atletico, sagen wir mal, bis zur 70. circa plus minus die ziemlich klar bessere Mannschaft, vor allem die bissigere, gierigere, giftigere Mannschaft, die es auch da wieder abgedroschen, klar, aber die es mehr will. Die haben einfach, ja, mehr gemerkt, worum es geht, und da alles reingehauen. Bisschen wie in einem K.O.-Spiel, und Real Madrid war eher wieder in seinem Liga-Modus, so als wenn sie zu Hause gegen Granada, Levante und Huesca spielen würden. So, jo, gucken wir mal, wird schon irgendwie, irgendwann machen wir schon das eine Tor. Ja, aber da lagen sie schon 0-1 hinten. Und auch wenn sie es natürlich tatsächlich wieder gemacht haben, dieses eine Tor, aber mir hat so ein bisschen, ja, der Feuereifer bei Real gefehlt, und den sah ich bei Atletico eher. Dementsprechend fand ich die Führung hoch verdient, und insgesamt wäre auch ein Sieg Atleticos für mich hoch verdient gewesen. Und ich glaube, auch Atletico wird das wahrscheinlich ähnlich sehen, und dementsprechend umso bitterer, dass du da in der, was, 88., 87. Dieses 1-1 kassierst. Aber natürlich hinten raus war halt Real einfach wieder zur Stelle, und vor allem hätte Benzema ja schon, was, 8 Minuten vorher, 6 Minuten vorher mit dieser Doppelchance den Ausgleich machen müssen. Also da hat ja Atletico schon gepennt. Da kamen sie noch einmal davon, weil Oblak zweimal grandios pariert hat. Aber da haben sie ja schon, ne, ein bisschen gebettelt, sage ich mir jetzt mal überspitzt. Ja, und hinten raus hast du es dann eben einmal gebettelt, nicht kassiert. Beim zweiten Mal, ja, ist es dann halt gefallen. Also hinten raus, ja, gut von Real. Bisschen spät, aber es hat gereicht. Mhm. Aber insgesamt fand ich, ja, 70% Atleti besser, 30% Real. Von daher,
ja. Ich sag mal 60-40, 60 Atletico, aber hat sich Simeone dann vielleicht auch ein bisschen verzockt, dass er es dann doch ein bisschen zu passiv in der zweiten Hälfte angegangen hat. Ja, es gab Chancen auf der anderen Seite. Courtois musste 2-3 Mal da eingreifen. Correa ja gar nicht den Ball richtig getroffen und dann fast das leere Tor daneben geschossen. Mhm. Aber der Druck bei Real hat mir dann doch noch gefallen. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt noch erwartet, dass da noch was passiert. Vor allem, dass Benzema das noch macht, nachdem er vorher ja einige Chancen verballert hat. Aber so geht das für mich summa summarum in Ordnung. Denn im Endeffekt gab es da dann auch noch diese eine große strittige Entscheidung, wo wir uns mal wieder fragen müssen, wie sind denn jetzt die Handspielregeln? Wie muss man denn das jetzt bewerten? Vorab muss man, glaube ich, sagen, nach dem Spiel war das jetzt bei Spielern und Trainern gar nicht so das ganz große Thema. Zidane ist ja eher dafür bekannt, dass er sich da nicht groß einmischt oder dass er halt sagt, ja, Schiedsrichter hat so entschieden. Ist halt so, Casemiro hatte da ein paar fast schon versöhnliche Worte gefunden, das ist sehr fair angegangen. Auch unser Patreon Robin Tangemann hat gesagt, das müssen wir unbedingt hervorheben, dass Casemiro hat zwar zum Schiedsrichter gesagt, hey, wenn der Ball nicht an die Hand geht, dann bin ich da und ich hätte dann abschließen können, aber trotzdem Schiedsrichter in Schutz genommen, ist ein guter Schiedsrichter und hat es dann eben so entschieden. Also das finde ich da schon mal fair und finde ich gut, dass es dann nicht die ganz große Polemik gibt, zumindest von der Mannschaft aus, sondern dass dann Casemiro sagt, wir müssen die Entscheidung respektieren, er ist ein guter Referee. Aber natürlich ist es trotzdem Polemik und ich würde schon auch sagen, 8 von 10 Schiedsrichtern hätten den gegeben.
Ja, glaube ich auch. Schließe ich mich an. Ich habe tatsächlich mit dem Elfmeterpfiff gerechnet. Ich war sehr, sehr überrascht, dass es den nicht gab. Erst recht natürlich, nachdem der Referee zum Bildschirm ging und sich das anschaute. Und ich dachte echt, da kommt jetzt der Pfiff. Auch die DAZN-Kommentatoren, ne? Jan Platte, Grüße an den Kollegen. Hat das ja sehr auch, deutlich, war ja auch sehr, sehr überrascht und hat auch deutlich gesagt, für ihn ist das ein Elfmeter. Ich habe auch mit dem Pfiff gerechnet. Ich finde es ich sag's mal andersrum, ich möchte die Situation nicht entscheiden müssen. Das in einem Derby auch noch Erster gegen Zweiter, Dritter. Von den Punkten her war ja zumindest Real vorm Spieltag punktgleich mit Barca. Dementsprechend ja super wichtiges Spiel. So eine haarige Entscheidung, so ein bescheuerter Handelfmeter. Sehr schwer zu entscheiden, muss ich dazu sagen. Ich hätte aber eben gedacht, dass es eher Elfmeter ist, weil, Begründung, der Ball nicht abgefälscht war. Also mein erster Impuls war, der ist wahrscheinlich von einem Kopf irgendwie abgelenkt worden und dann prallte ihn an den Arm. Aber das hat man ja dann in den Bildern sehr schön gesehen, das war nicht der Fall. Dementsprechend geht der Ball genau an seinen Arm. Und es sieht blöd aus, ist aber natürlich irgendwo das klare Verschulden des Spielers.
Weil auch der Stürmer, weil Casemiro direkt dahinter gestanden hätte, der war jetzt nicht einschussbereit, hat ausgeholt, aber der Ball wäre ja sonst zu ihm gekommen. So wurde er eben dann doch noch diesen im Endeffekt halben Meter abgefälscht und Casemiro kam nicht mehr ran. Also da wurde dann schon eine Spielsituation kaputt gemacht irgendwo dadurch. Also hat mich schon auch sehr gewundert.
Also ich glaube auch 8 von 10, vor allem 8 von 10 Spanier, spanische Refs hätten den gegeben. Da hatte Atletico ziemliches Glück. Ich muss sagen, ungewohnt, dass Real Madrid so einen Pfiff gegen sich bekommt. Also normalerweise die Strittigen, ohne jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen, aber normalerweise die Strittigen gehen ja eher in Richtung der Großvereine, sage ich mal.
Der Großvereine, ne? Ja, nicht nur gegen Real.
Dementsprechend war ich überrascht, dass Atletico da davon kommt oder gekommen ist. Ja, hatten sie ein bisschen Glück. Ist jetzt für mich auch kein 1000%iger Muss-Elfmeter, um Gottes Willen. Nee. Also ich finde ihn wirklich super schwer zu entscheiden. Aber dadurch, dass der Ball nicht abgefälscht war und auch die kurze Distanz nicht vorlag, also es ist ja nicht so, dass er angeschossen wurde, das sind ja die, die ich immer hasse und die ich nie pfeifen würde, ne? Wenn er da aus einem Meter angebolzt wird. Aber es war ja eine Ecke, die ja, ne? wie viele Meter sind das? 20, 25, dann kam die Flanke rein und dann verhält sich einfach der Innenverteidiger ein bisschen stümperhaft, um ehrlich zu sein. Also er muss ja damit rechnen, dass der Ball da hinkommt. Dementsprechend, ob es Absicht war, Absicht würde ich ihm nicht unterstellen, aber ja, kann man vermeiden, das Handspiel.
Ja. Ja, aber das bleibt wieder das Thema, die unklaren Regeln oder man weiß nicht genau, wo es ist. Auch Kucke sagte danach, das müssen die Schiedsrichter lieber erklären. Keine Ahnung, ob diese Diskussion aufhören wird. Nein, wird sie nicht. Da werden wir noch ein paar Aufreger haben. Aber dadurch, dass dann eben Real Madrid durch eine überschaubare Leistung noch zum Ausgleich kam, aber diesen Vorteil eben nicht bekam, geht für mich so, dass das Unentschieden dann irgendwo in Ordnung.
Du, für mich geht das erst recht in Ordnung, denn mit der blau-roten Brille war das vielleicht sogar das Traumergebnis aller Cooles. Ja? Oh. Atletico lässt Punkte, sprich du holst 2 Punkte auf und distanzierst Real hinter dir, hast also 2 Punkte Vorsprung vor Real Madrid. aktuell und 3 Punkte Rückstand nur auf Atletico. Also ich glaube, für die Barca-Fans das perfekte Ergebnis. Ich habe auch 1-1 getippt, auch natürlich ein bisschen Wunschdenken dabei, aber ja, es war das fast schon logische Ergebnis in diesem Spiel. Und aus Barcelonas Sicht ist Barca, wir haben es auch auf Barca-Welt getitelt, der lachende Dritte, ne?
Ist so, ja. Barca jetzt nur noch 3 Punkte hinter Atletico, bei Real Madrid sind es 5 Punkte hinter Atletico, aber ganz wichtig, endlich am Mittwoch ist es soweit, die Tabelle dann endlich begradigt. Atletico hat da sein Nachholspiel gegen den Club Athletic, also auch gar nicht so einfach. Da wird sich dann zeigen, ob der Vorsprung auf Barca bei 3 bleibt oder auf 6 ausgebaut wird. Ich habe mir auch mal das Restprogramm von beiden Teams, von allen 3 angeschaut. 12 Spieltage sind es ja so gesehen noch. Atletico noch 2-mal gegen Bilbao, Sevilla, Barca und Real Sociedad. Barca noch gegen Real Sociedad, Real Madrid, Athletic, Villarreal und Atletico.
Und in Valencia, oder?
Ja,
auch. Also Valencia ist wankelmütig, aber im Mestalla spielst du trotzdem als großes Team ja nie gerne, weil die sind aus irgendeinem Grund gegen Barca und Real Madrid immer brutal motiviert, vor allem im Mestalla.
Ja. Und Real in Anführungszeichen nur gegen Barca, Sevilla, Athletic und Villarreal. Das waren jetzt so die paar Namen, die mir da aufgefallen sind. Es kommt auch mal irgendwo Valencia vor, ja. Aber gefühlt für Real vielleicht ein bisschen einfacheres Programm. Aber gut, die haben ja jetzt auch schon Atletico hinter sich. Und bei Barca ist es noch soweit. Auch ziemlich spät in der Liga, so am Wochenende vom 8. Mai das Duell Barca gegen Atletico. Und vorher am 10. April, dem Wochenende, empfängt Real noch Barca. Also das werden zwei mitentscheidende Partien natürlich werden.
Ja, absolut. Ich habe es irgendwo anders gesagt oder geschrieben. Für mich hat Barca hat ja nach wie vor jetzt oder erst recht Titelhoffnungen durch den Sieg in Sevilla, durch den Copa, das war ein Boost. Und jetzt eben die, ja, was waren es, 3 oder 4 Patzer Atleticos zuletzt, ja, ne? Gegen Levante, gegen Celta
gepatzt. Nochmal Levante.
Genau, nochmal Levante, stimmt, war ja 2-mal und jetzt im Derby. Dementsprechend hofft Barca jetzt auf den Titel, aber aus Barca-Sicht hast du 3 Endspiele. Mehr oder minder. Mhm. Eins davon spielst du nicht selbst, das war das Derby Madrileño. Da war perfekter Ausgang oder sehr, sehr guter Ausgang. Aber natürlich der Clásico und das Rückspiel im Camp Nou gegen Atletico. Das sind absolute Schlüsselspiele, die über die Meisterschaft wahrscheinlich absolut mitentscheiden werden. Und dann, ja, da wird sich's entscheiden. Aber natürlich restprogrammmäßig finde ich alle 3 mehr oder minder gleich schwer, würde ich sagen.
Zumindest Barca und Atletico haben ja bald auch nicht mehr die Doppelbelastung.
Höchstwahrscheinlich.
Barca traut jetzt nicht das Wunder gegen Paris zu. Und ich glaube, Atletico wird sich in London 0-1 nur das Hinspiel verloren. Aber ich glaube, die werden schon auch ein bisschen schauen. Fokus auf La Liga, wie in der Copa. Frühes Aus ist dann nicht so tragisch. Vielleicht klappt es doch noch. Aber dass es dann doch vielleicht eher ein Zweikampf wird, weil ich bei Real Madrid auch einfach offensiv zu viele Probleme sehe. Jetzt kommen bald zwar Hazard und Ramos zurück und dann ist vielleicht auch bald wieder ein Carvajal fit. Aber das ist ja trotzdem egal, wer vorne spielt. Irgendwie kann da keiner aktuell richtig Tore machen. Benzema am Ende noch das Ding gemacht. Aber ja, aber trotzdem, Meisterschaft, mein Geld würde ich weiter auf Atletico setzen. Ich traue ihnen noch zu, da einfach auch diese Abgezocktheit wieder zu bekommen.
Ja, gut, sie sind 3 Punkte vorne und wenn sie gewinnen, haben sie 6 Vorsprung. Dementsprechend völlig legitim da auf Atletico zu setzen. Und ja, auch die konstanteste, um Gottes Willen, Mannschaft La Ligas. Dementsprechend völlig, völlig logisch und vor allem, ja, wenn sie in der Champions League ausscheiden sollten, haben sie komplett keine Doppelbelastung mehr, dann sind sie nach wie vor der Favorit, auch wenn sie jetzt zuletzt stolpern, aber die Frage ist natürlich auch, wie gehen sie am Ende der Saison, sollten sie weiter vorne liegen, mit dem Druck um, also ich rede vom Spieltag 33, 34, 35, 36, wenn du wirklich die Ziellinie vor Augen hast und du hast, sagen wir, wirklich 3 Punkte Vorsprung, ja, wie ist dann quasi der mentale Status der Mannschaft, ne? Wie können sie da mit dem Druck umgehen, wenn sie gewinnen müssen? Das sind so die Fragen aus Realsicht, aus Atletico-Sicht, die man sich stellen muss. Das müssen wir einfach abwarten. Aber Favorit sind sie auch für mich nach wie vor, ja.
Atletico hat noch alles in der eigenen Hand, aber der FC Sevilla dafür, der hat sich jetzt mittlerweile endgültig aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet, war ja mal in Barcelonas Nacken plötzlich wieder aufgetaucht, aber jetzt durch die Niederlagen gegen Barca und jetzt eben auch am Wochenende wieder enttäuscht gegen Elche, meine Güte, ich habe das Spiel geschaut, das war bemerkenswert, dass da der Kommentator nicht eingeschlafen ist. Also in der 25. Minute gab es den ersten generellen Abschluss überhaupt der Partie und der kam sogar von Elche. Die gingen dann plötzlich 2-0 in Führung. Sevilla kam dann nochmal irgendwie ran, aber wow, 4 Niederlagen in den letzten 5 Spielen und ja, davor eben gab es diese 9 Siege mit, und das erinnert mich fast schon ein bisschen an Liverpool. Plötzlich geht gar nichts mehr zusammen und bist vorher jahrelang ungeschlagen daheim und jetzt plötzlich kassierst du Niederlage nach Niederlage und Sevilla auch irgendwie verhext. Aber gut, sie waren ja auch immer schon ein bisschen minimalistisch und dann hat eben ja mal nur Enesiri getroffen oder mal Suso einen rausgehauen. Und irgendwie aktuell geht da nichts mehr zusammen. Daher Frage, leichte Beute für den BVB?
Also ich glaube tatsächlich, das Hinspiel gegen den BVB, diese Heimniederlage, das war schon Schuss vor dem Bug. Dann haben sie, warum auch immer, Barca, ja, in dem Heimspiel waren sie zu schwach, aber dann endgültig der moralische Killer war das Copa-Rückspiel, das Gegentor in der 93. Das hat ihnen absolut den Zahn gezogen und wie man sieht, hat das Folgeschäden hinterlassen, sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen überspitzt, nämlich diese Niederlage in Elche gegen eine eigentliche sehr, sehr biedere Mannschaft, gegen einen klaren Absteiger, der, ja, den du eigentlich schlagen musst, selbst wenn du mit einem B-Team auftrittst oder selbst wenn du müde bist oder ein bisschen Kräfte schonst. Das ist ein Pflichtsieg eigentlich, aber dann zu verlieren. Also ich glaube, ich schiebe es tatsächlich natürlich auch auf die krassen englischen Wochen, aber eben auch ja, auf den mentalen Aspekt dieser Niederlage gegen BVB und spätestens dieses bittere Copa-Aus gegen Barca haben Spuren hinterlassen und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt beim BVB das Weiterkommen schaffen, weil 2-3 zu Hause ist halt ein denkbar schlechtes Ergebnis. Okay. Also selbst wenn du irgendwie 1-0, 2-1 gewinnst, reicht es ja nicht. Ne? Mhm. Dementsprechend, sie müssen ja 3-1 gewinnen oder 2-0 und das kann ich mir einfach in der aktuellen Form nicht vorstellen.
Ja, also da wäre fast schon ein Unentschieden gut für sie, so hey, Zeichen gezeigt und wir kämpfen doch noch, weil das war ja auch wieder gefühlt sehr blutleer gegen Elche, wie auch davor gegen Barca. Und da sieht man Lopetegui mehr und mehr verzweifeln an der Seitenlinie und rumfuchteln, wie ihm so die gute Saison bisher irgendwie da entrinnt aus den Fingern läuft. Ja. Elche hatten Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt mit neuem Trainer, hätte ich ihnen so nicht zugetraut. Und eigentlich hat auch Huesca ein kleines Ausrufezeichen gesetzt, aber am Ende hat es nicht gereicht. Das war unser Spiel des Spieltags. Logisch ein 4-3, nicht nur irgendwie ein 4-3, sondern mit ganz vielen Wendungen in der Partie. Mal hat Celta geführt, dann wieder Huesca ausgeglichen und so weiter. Es ging hin und her, viele, viele Tore nach Standards, auch mal schick Rafa Mir in Solo und so nach dem Konter einfach auf und davon gewesen. Fran Beltran noch den Schlusspunkt gesetzt mit einem Fernschuss. Also das Spiel hat es in sich. Da, liebe Zuhörer, könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal die DAZN-Highlights anschauen vom 4-3-Sieg von Celta.
Ja, das Spiel des Spiels absolut. Endlich mal Tore, endlich mal Spektakel in La Liga. Sehr viele in Deutschland werden es wahrscheinlich schlicht nicht mitbekommen haben. Yeah. Aber ja, dementsprechend umso mehr lohnt sich es da einfach mal die Highlights anzugucken. Vor allem auch tolle Tore von Celta, die erstaunlich eiskalt waren bei ihren ganzen Chancen, die sie da hatten. Also jeweils echt tolle Abschlüsse, tolle Schüsse, eiskalt. Santi Mina, der beispielsweise nicht dafür bekannt ist, eiskalt zu sein, hat er das früher 1-0 toll gemacht und auch Beltran, der Siegtor in der, glaube ich, 80. war ein toller Schuss ins lange Eck. So kann man sich angucken. Ja, bitter natürlich für Huesca, die endlich tollen Offensivfußball gespielt haben. Haben sie auch nicht unbedingt das ganze Jahr über gemacht. Nee. Und dann schießt du schon mal 3 zu Hause und verlierst trotzdem. Natürlich auch bitter. So bleibst du natürlich weiterhin am letzten Platz. Jetzt müssen sie natürlich hoffen, dass sie heute Montagabend das Alaves keinen Punkt holt bei Betis. Das wäre für die ganz wichtig, denn die Konkurrenz hat gewonnen. Cadiz hat gewonnen, zum Beispiel Elche, wir haben es genannt, hat gewonnen. Auch Valladolid hat gewonnen. Mhm. Also 3 Abstiegskandidaten haben 3 super wichtige Punkte jeweils eingefahren. Ja, und dementsprechend sieht es aktuell nicht ganz so gut aus für das kleine Eibar, die jetzt abgerutscht sind auf Rang 18.
Ja, mittlerweile sind sie doch da in den Abstiegsstrudel reingeraten, eben im direkten Duell gegen Cadiz 0-1 verloren. Hattest du das nicht sogar getippt?
Ich glaube, ne?
Cadiz. Ja, hattest du tatsächlich, hatte noch 0-0 gedacht, aber gut, auch wieder kurioser Spieltag. Dann Villarreal wollten wir noch kurz besprechen. Die befinden sich ja eben auch so ein bisschen ähnlich wie Sevilla, nicht im freien Fall, aber da geht halt aktuell irgendwie wenig noch zusammen. Sie sind jetzt auch ihren letzten Sieg in La Liga haben sie am 8. Januar eingefahren. Seitdem gab es 5 Unentschieden und 3 Niederlagen. Und diese 3 Niederlagen aus den letzten 4 Partien. Also da, Emery, wird die Luft auch ein bisschen dünner. Aber da würde ich sagen, ist der Fokus doch irgendwie vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf der Europa League. So gegen Salzburg, das war ja mehr oder weniger souverän. Jetzt geht es gegen Kiew. Und Emery wurde ja auch geholt als Europa League Trainer, sage ich mal. Vielleicht hat man da einfach die Mannschaft auch zu sehr, ja, den Fokus auf die Europa League. Sagt sich immer so leicht.
Ich finde tatsächlich, also die Ergebnisse sind verheerend schlecht. Sie können einfach nicht mehr gewinnen. Aber spielerisch ist das immer noch gut. Also ich fand sie gegen Atletico, fand ich sehr stark. Wir haben es im letzten Podcast besprochen. Da hatten sie Pech und haben mich absolut überzeugt. 20 Torschüsse, Pfosten getroffen, alles gegeben. Es war halt einfach typisch Atletico da ein bisschen. Und auch jetzt in Valencia musst du ja eigentlich gewinnen. Ja. Du führst 1-0 durch einen Elfmeter, den wir gleich besprechen werden, und danach hast du mindestens zwei Riesenchancen aufs 2-0 und 3-0 dann. Also das 2-0 ist nicht gefallen, aber du musst da eigentlich 2-3-0 führen und dann ist Valencia mausetot. Und wie kommt Valencia zurück? Durch einen ergaunerten Elfmeter von Maxi Gomez. Du hast es, glaube ich, so getwittert, ne? Ja, das kann der halt irgendwie. Wenn er was kann, dann Elfmeter erschleichen, indem er sich irgendwie da die Beine.
Stellt seinen Körper dazwischen.
Körper reinstellen, Bein reinstellen, hinschmeißen, schreien, uruguayische Schule und Elfmeter schinden. Dementsprechend extrem bitter für Villarreal, diese Niederlage. Vor allem, dass er ja dann in der 91. zustande kam. Aber spielerisch war das gut und sie hätten den Sieg für mich sogar verdient gehabt. Und dementsprechend sehe ich das nicht ganz so schwarz, weil zumindest die sportlichen Leistungen stimmen, wenn auch die Ergebnisse nicht stimmen.
Es ist ähnlich wie im Derby. Valencia hatte mehr Chancen, aber Villarreal hatte die besseren Chancen und dann eben späte Lucky Punches, also Maxi Gomez. Ich glaube, sein 5. Elfmeter, den er rausgeholt hat in dieser Saison. Keiner hat mehr.
Wird
nicht der letzte bleiben. Nee. Barca muss ja noch ins Mestalla. Also Soler in der 86. Minute und dann in der 91. Minute endlich mal wieder Gonzalo Guedes entscheidend gewesen. Hat ja auch eine eher überschaubare, schwache Saison. Da aber schicker Abschluss. Dass das dann noch der Sieg war, natürlich sehr glücklich und extrem bitter für Villarreal.
Da hat er sein Talent endlich mal aufblitzen lassen, denn diese Abschlüsse kann er eigentlich, aber macht er viel zu selten. Spielt ja auch ziemlich unregelmäßig, mal startet er, mal wieder nicht, ne? Kommt er einfach nicht in Tritt, wie halt Valencia auch. Ein sehr, sehr launischer Spieler, der passt eigentlich sehr gut hin, hat eigentlich unfassbares Talent, aber zeigt es nur in einem von 7 Spielen, ne? Und in den anderen, in 6 davon enttäuscht er brutal.
Wie Asensio,
ja. Ja, so ein bisschen Valencia, das Valencia-Syndrom. Wir wollen aber noch ganz kurz über den Handelfmeter sprechen. Oder ich zumindest möchte das, weil wir haben natürlich gesagt, Aufreger bei uns, die Szene im Derby Madrileño. Aber dieser Handelfmeter ist eigentlich fast schon skandalös, den Valencia da bekommen hat. Den Villarreal bekommen hat gegen Valencia. Den Gaia hat ihn verschuldet. Aber was macht Gaia? Geht zum Kopfball hoch, steht dann in der Luft, versucht natürlich irgendwie die Balance zu halten, also völlig reguläre Vorgang, die Arme ganz normal, wie man es halt macht.
Wird dir noch leicht geschubst.
Und dann wird er angeköpft mit dem Rücken zum Gegenspieler, also er sieht ja nicht, er steht in der Luft und während er in der Luft steht, wie soll er seine Arme oder seinen Körper kontrollieren? Und dann wird er angeköpft und dann ist das Elfmeter. Leute, Alter.
Er sieht's nicht, wurde eben leicht geschubst, noch so in der Luft so vorgeschoben.
Also abstrus. Und vor allem, wenn man die beiden Szenen gegenüberlegt, ne? Also der deutlichere, ehere Elfmeter, der eher Elfmeter ist bei Atletico, der wird nicht gepfiffen. Und dieser, der eigentlich niemals ein Elfmeter sein darf, der wird gepfiffen.
Guter Vergleich.
La Liga in a nutshell. Also katastrophaler Elfmeterpfiff für mich. Wirklich, wirklich ein horrender Fehler des Schiedsrichters. Vor allem, er schaut sich's ja auch noch an. Also auch der Schiedsrichter läuft ja hin und glotzt sich's an und entscheidet dann so. Ja. Also für mich, deswegen für mich das der eigentliche richtige Aufreger, auch wenn es im Nachhinein gecancelt wurde durch den Maxi Gomez Elfmeter, der ja auch ziemlich lachhaft war, aber immerhin da halbwegs ein Kontakt, ne?
Ja, ja. Hat sich das Bein reinstellt und der andere will gerade einen Ball treten und dann, das ist echt typisch Maxi Gomez. Ja.
Also ich hätte als Schiedsrichter hätte ich beide nicht gepfiffen und fertig ist.
Ja. Das sagt sich auch so einfach.
Ja, das stimmt.
Gut, Villarreal am Donnerstag eben gegen Kiew. Kiew hat ja, glaube ich, Brügge vorher ausgeschaltet und Granada muss zu, wo habe ich es stehen? Molde, den Hoffenheim-Schreck.
Schauen wir mal. Wobei die auch nicht in, was ist es, Norwegen, glaube ich, ist es Molde, ne?
Ja.
Oder ist es Norwegen? Ja, ich glaube schon. Die spielen da nicht, die reisen auch wieder sonst wohin.
Booker, Buda, ja, eins von denen.
Keine Ahnung.
Okay, ja, Norwegen sind es auf jeden Fall. Ja. Granada jetzt verloren, Niederlage kassiert gegen Bilbao, da die Basken 2-1 gewonnen gegen die Andalusier. Schauen wir noch ein bisschen Champions League oder voraus, ja, zumindest,
müssen
oder?
Müssen wir fast, ne? Ja, großes Spiel fast für den euphorisierten FC Barcelona. Ja, das Problem ist, das Ergebnis ist ein bisschen kompliziert. Ein
bisschen, ja.
Ja, also ich sag mal so, wenn das jetzt das Hinspiel wäre, boah, dann würde Barca vor Euphorie und Selbstvertrauen strotzen, wirklich strotzen. Ja, leider ist es das Rückspiel und leider ist das Hinspiel 1-4 verloren.
Und leider ist immer noch Kylian Mbappé fit.
Bin leider. Nice. Ja, das stimmt. Ich glaube, am Wochenende auch wieder ein Wahnsinnstor geschossen.
Ja. Von der Mittellinie Gas gegeben, einfach reingehauen.
Wahnsinn. Wieder in den Winkel gefeuert.
Echt, ey. Ich will den haben. Echt.
Dementsprechend, ja. Also ich hätte tatsächlich, grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass Barca das Spiel gewinnt. Will ich überhaupt nicht ausschließen. Hm. Also irgendwie, ne? 2-1 oder so. Aber es reicht halt dann einfach hinten und vorne nicht. Du hast halt einfach zu hoch das Hinspiel verloren. Hätten sie das Hinspiel wirklich nur 1-2 verloren oder für mich sogar 0-2 oder 2-3, hätte ich wirklich noch Hoffnung, dass es drehen können durch die letzten Ergebnisse, durch die tolle Copa-Aufholjagd, durch eben tatsächlich auch Laportas Wahl. Ich glaube auch, das euphorisiert den Verein ein bisschen und die Spieler. Aber 1-4 ist einfach too much. Und vor allem auswärts, ne? Also es ist ja nicht mal daheim, wie die berühmte Remontada gegen PSG, das 6-1. Das war wenigstens ein Heimspiel mit Fans. Auswärts, leere Stadion. Ja, wird leider nichts mehr.
Glaube ich auch nicht. Dazu ja noch dieser Champions League-Knacks, den die Mannschaft irgendwie immer noch so mit sich rumschleppt. Dieser Schattengeist, der da über der Mannschaft schwebt in der Champions League. Ja. Auch schwer zu beschreiben. Also ich würde sagen, PSG gewinnt das irgendwie doch noch. Vielleicht wird ja doch noch Neymar fit. 3-2
würde schon wieder? Ich
da tippen.
Nee. Ich glaube, Barca will zumindest das Gesicht wahren und wollen etwas mit erhobenem Haupte aus der Champions League ausscheiden. Vielleicht holen sie ein 2-2 oder vielleicht gewinnen sie 2-1. Das könnte ich mir beides gut vorstellen. Ja, das
muss sie festlegen.
Ja, beides.
ich trage mir 2-2 ein.
Du trägst jetzt 2-1. Ja gut, es zählt ja eh nicht in die Tiki-Taka-Tipps, von daher tippe ich einfach ein gewünschtes 2-1 für Barca, damit sie da mit einem guten Gefühl aus der CL ausscheiden. Spannender wird es übrigens. Ja, bei Atletico, Chelsea. Nee, die spielen das Woche drauf, ne?
Das ist das nächste Woche.
Ja, okay.
Jetzt BVB Sevilla hatten wir jetzt schon besprochen. Da würde ich sagen 1-1.
Ja, klingt gut. Ja, schließe ich ihn, glaube ich, an.
Na gut. Und dann hat man schon vor den Hinspielen gesagt, Juve im Hinspiel, die könnten da gut stolpern in Porto. Aber das wahrscheinlich noch im Rückspiel drehen. Das ist ja 2-1 ausgegangen für Porto und ich könnte mir gut vorstellen, dass es da jetzt, wenn es um was geht, dass dann Ronaldo mal einen Doppelpack raushaut, ja, 2-0.
Glaube ich, setze mein Geld auf mindestens ein Ronaldo-Tor und 2-0 tippe ich auch.
Also,
vielleicht macht er beide, ne? Oder ein Kopfballtor von irgendeinem Abwehrspieler und dann macht Ronaldo das 2-0 und ist wieder der gefeierte Mann.
Genau so, zu Recht, ja. Und Leipzig gegen Liverpool. Blöd im Hinspiel verloren, eigentlich richtig gutes Spiel gemacht, 0-2 verloren. Ja, jetzt auch wieder in Bukarest, glaube ich. Budapest. Aber wie ist Liverpool drauf? Natürlich nicht gut, aber irgendwie, ich glaube, die Erfahrung kommt dann vielleicht doch noch dazu und Leipzig zu nervös. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das einen Sieg gibt, aber am Ende ist es nur 2-1 und dann ist Liverpool trotzdem weiter.
Ja, also Liverpool wackelt brutal. Und für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe ja noch einen zweiten Podcast, Talk und Tipps heißt der, da besprechen wir die Champions League-Spiele immer etwas ausführlicher. Und da habe ich auch gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Leipzig in Führung geht. Und was glaubst du, wie Liverpool dann wankt und wackelt, wenn die erstmal hinten liegen? Denn in der Premier League haben sie, glaube ich, die letzten 5 Heimspiele verloren. Ja. Und ich glaube, in 4 davon kein Tor geschossen und immer das erste Gegentor kassiert. Von daher kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass Leipzig das erste Tor kassiert und das dann schießt, und dass es dann brutal spannend wird. Aber Liverpool sollte sich trotzdem durchsetzen. Also ich tippe mal auf ein 1-1. Mit einem wackeligen Liverpool.
Ja, das ist sowieso, wenn da sowieso gar nichts mehr zusammengeht.
Ja. Also halt 1-0 führt dann Leipzig und drückt aufs Zweite und dann, keine Ahnung, entwischt vielleicht Salah in der 75. Irgend sowas halt. Also 1-1 tippe ich da. Ja.
Jetzt musst du mir kurz helfen. Wir hatten eben technische Schwierigkeiten. Jetzt ist bei meiner Uhr, die ist jetzt quasi verwischt. Bei mir steht ja schon 1:10. Aber ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Was sagt deine Uhr?
1:03, sagt meine.
Ach schon, doch, sind wir doch schon drüber.
Ja.
Na gut. Dann wird's jetzt, können wir nicht noch groß reden, was du am Samstag gemacht hast, was du heute noch machst. Nein, es gibt ja noch ein bisschen zu tun bei Barca Welt.
Gibt ein bisschen zu tun.
Ja. Fällt dir noch was ein, was noch rein muss?
Mir fällt ein, kleine Grüße an unsere Patreons abzugeben. Haben wir einen neuen? Ich glaube, einen neuen haben wir.
Ja, den Daniel.
Den Daniel?
Also einer für Team Barca.
Oh, schön. Also
oder Grüße. Team Alex, ja.
Grüße alle. Daniel, schön, dass du Team Alex, Team FC Barcelona bist. Ja, Grüße natürlich auch an alle anderen Patrons. Ein Dankeschön für die Fragen und für die Unterstützung. Aber ein bisschen mehr könnte dann natürlich kommen. Also an Fragen und an Unterstützung, wenn ihr uns also ein bisschen supporten wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, Feedback habt, ne, was können wir anders machen im Podcast, was ist gut, was ist schlecht, was wünscht ihr euch, sollen wir vielleicht mal den Gast einladen als Beispiel. All dieses Feedback schickt uns gerne per Twitter, per Instagram, per E-Mail, die findet ihr in den Shownotes, wir haben eine eigene E-Mail, da könnt ihr uns ruhig mal eine Mail schreiben oder eine DM oder eben werdet Patreon und schreibt uns da eine Privatnachricht, indem ihr eben supportet. Ja, darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. So, das war so ein bisschen mein Schlusswort.
Das Instagram-Stichwort, da willst du mich nicht noch irgendwas fragen? Jetzt kannst du mich fragen.
Da war was. Ein prominenter Auftritt des Herrn Kern, ne? So ein bisschen.
Ja, irgendwie plötzlich ist der eigene Status, wird 96 Millionen Followern gezeigt. Irgendwie hat Real Madrid meine Story geteilt.
Geil. Hast du viele fragen, Follower bekommen?
57.
57 neue.
Extra nochmal nachgezählt.
Ja, bei mir schläft Instagram ein bisschen, ich mache da nicht so viel.
Ja.
Bin da eher bei Twitter aktiv. Instagram
ja, Twitter ist definitiv wichtiger. Wir sind ja keine Food-Blogger.
Ja, ich wollte gerade sagen, doch, ich bin Food-Blogger beim Instagram-Account hauptsächlich. Nee, es ist too much. Also, ja. Zwei Podcasts, Twitter hoch und runter, Barca-Welt, etc., etc., noch andere Sachen. Dann auch noch Vollgas geben wie du auf Instagram, kriege ich zeitlich einfach nicht hin, auch wenn ich es gern machen würde und wenn es natürlich cool ist. Also, schönes Ding hier von Real Madrid.
Soll ich dir ein Geheimnis dazu verraten? Das war quasi eigentlich gefaked, weil mich hat ein Kumpel von Real Madrid eben angeschrieben, der da im Social Media arbeitet. Hier, hast du nicht Bock? Wir brauchen irgendwie ein paar Fans, die ein bisschen Stimmung machen. Willst du nicht sowas machen? Ja, klar, okay. Was? Also eigentlich ist es inszeniert gewesen.
Wie inszeniert? Wieso denn inszeniert? Du hast ja deinen...
Ja, aber ich hätte nicht einfach so irgendwie eine Story gepostet auf Verdacht.
Also du wusstest, dass es passiert?
Ja, mich hat eben da ein Kumpel angeschrieben, hier, willst du so eine Story machen, dann können wir das teilen. Okay, klar, warum nicht? Und dann habe ich das gemacht.
Na toll. Das Luftschloss ist...
Ja, das ist ja auch nicht so schlecht. Ich könnte ja auch sagen, es war Florentino höchstpersönlich, der wird heute 74. Herzlichen Glückwunsch, Florentino. Ja. Also noch mehr Glückwünsche an Laporta, an unsere Damen, unsere weiblichen Zuhörerinnen und an Florentino. Ja, volle Folge.
Volle Folge, runde Folge. Wir gucken mal, wann wir die nächste aufnehmen. Wahrscheinlich wieder Montag.
Nee, ihr spielt Montag. Also vielleicht ja auch Sonntagabend.
Ach so.
Das Derby Sevillanos.
Stimmt. Ja, das ist eine gute Idee. Schönes Live-Spiel werden wir ein bisschen aufnehmen.
Ja.
Why not?
Vorher noch Real gegen Elche, Getafe gegen Atletico, also auch kleines Madrid-Derby. Sonntag dann Granada gegen Real Sociedad, klingt spannend. Und Sevilla empfängt Betis, das spannend. Und Montag Barca gegen Huesca.
Tja. Pflicht-Sieg für den FC Barcelona.
So ist es. Jo. Und eben Mittwoch, wichtig auch, vergesst nicht, das Nachholspiel zwischen Atletico und Athletic. Dann wird die Tabelle endlich begradigt sein. Es sind dann immer noch Elche, glaube ich, noch eins gegen Sevilla steht noch aus, aber das war es dann wirklich von allen Partien.
Ja.
So ist es. Okay. Gut. Schön, dass ihr dabei wart. Eine lustige Folge, hab viel gelernt, dass Laporta ein kleiner Quatscher ist, aber schauen wir mal, was da jetzt noch kommt beim FC Barcelona in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren.
So ist es. In dem Sinne, hasta la próxima, bis nächste Woche und visca el Barça. Ciao, ciao.
Auf Wiederhören.